gestemmt. Wir danken dir für all die Menschen, die mit uns das gleiche Anliegen haben, dass du groß wirst und dass junge Menschen dich kennenlernen und ein Leben mit dir wagen. Danke für die 400 Anmeldungen für das Mitarbeiterjugendtreffen in 2 Wochen. Danke, dass du uns Mitarbeiter schenkst, die gerne mitmachen, die sich auch sogar freuen, mitzuarbeiten. Segne du jeden Einzelnen dafür. Und du weißt, dass wir auch noch mehr Mitarbeiter suchen, besonders auch die, die fähig sind, dann auch Verantwortung zu übernehmen. Ja, du kennst die und du kannst sie uns zuführen. Wir bitten dich darum. Und wir bitten dich, dass du um Weisheit für all die neuen Strukturen, dass diese Veränderungen von den Mitarbeitern auch mitgetragen werden und dass sie zum Segen werden, dass auch durch diese Veränderungen Türen geöffnet werden, Wege gebahnt werden, dass dein Segen fließen kann. Und so bitten wir dich immer wieder neu, lass auch das neue Jugendtreffen dieses Jahr und nächstes Jahr dazu dienen, dass du verherrlicht wirst, dass dein Name groß wird und viele Menschen, viele junge Menschen dich kennenlernen dürfen und ihr Leben dir anvertrauen. Danke. Amen. Jetzt singen wir noch ein Lied. Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben.
Das Thema vom Mitarbeiterjugendtreffen dieses Jahr, das heißt, kann man hier vorne sehen, auf ein Neues. Und ich habe gedacht, wenn wir heute was von dem Team Jugendtreffen hören, dann möchte ich das gerne ein bisschen aufgreifen, dieses Thema. Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn ihr jetzt diese Worte hört, auf ein Neues, an welche biblische Person, welche biblische Geschichte denken Sie da spontan? Was kommt Ihnen da in den Kopf? Paulus? Matthäus, Levi. Es wäre jetzt immer noch zu spannend zu hören, was genau, aber es klingen ja verschiedene Geschichten schon an, wenn man die Personen hört. Josef? Abraham? Also ganz viel, und ich habe gedacht, eigentlich trifft es auf fast jede Person, die in der Bibel auftaucht, vor, auf ein Neues. Und das hat mich irgendwie richtig gefreut, weil ich habe gedacht, das ist eigentlich ein ganz zentrales Thema und es zeigt auch was davon, dass wir einen Gott haben, der treu ist und der nicht sagt, einmal und nie wieder, dass so nicht das Motto jetzt lautet, sondern dass er sagt, auf ein Neues. Und auf ein Neues, das heißt schon, es war mal was, es ist so nicht mehr, da ist irgendwas dazwischen passiert, aber jetzt ist es nicht das Aus, sondern es geht weiter. Eine Begebenheit, die mir spontan eingefallen ist, die möchte ich Sie gerne heute mit reinnehmen. Ich habe ein bisschen ein anderes Bild, man sieht so Ähnlichkeiten zu dem Pfingstlogo, aber zu der Geschichte heute passt diese Kurve etwas besser. Ich habe es mal überschrieben, das Thema vom Tiefpunkt zum Treffpunkt. Und ich möchte Sie jetzt in den nächsten Minuten mit hineinnehmen, wieder in eine kleine Reise nach Israel an den See Genezareth. Johannes 21 spielt am See Genezareth. Morgenstimmung, zwischen Nacht und Morgen findet die Begegnung statt. Und ich finde es immer faszinierend in der Bibel, welche Begegnungen Raum bekommen. Manchmal sind es ganz kurze Begebenheiten, die werden relativ ausführlich erzählt. Und so ist es auch mit Johannes 21, das ist eigentlich eine Begegnung am Morgen. Wir wissen nicht genau, wie lang der Zeitraum ist, in der sich die Begegnung abgespielt hat, aber es sind jetzt nicht Monate oder ein langer Zeitraum, ein relativ kurzer Zeitraum, aber es ist etwas Entscheidendes passiert. Da ist was neu geworden. Und das möchte ich jetzt gerne mit Ihnen anschauen. Wir befinden uns am Ufer des See Genezareths. Dort begegnet Jesus seinen Jüngern auf ein Neues. Und ich möchte gerne jetzt vorlesen, wer eine Bibel dabei hat, kann gern Johannes 21 aufschlagen. Ich habe es aber auch den Text hier vorne, da kann man auch gerne mitlesen. Ich lese zuerst die Verse 1 bis 3. Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See von Tiberias, wo Simon Petrus, Thomas, auch Didymus genannt, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch zwei andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen, wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab. Wie gesagt, wir befinden uns in der Zeit, wo wir jetzt gerade auch sind, zwischen Ostern. Jesus ist lebendig, Jesus ist auferstanden, Jesus lebt. Aber es ist anders wie früher. Also wir befinden uns jetzt nicht in der Zeit, aber für die Jünger war es anders wie früher. Jesus hat sich ihnen gezeigt und plötzlich war er aber wieder weg. Es war so eine Zwischenzeit, sie wussten, Jesus ist lebendig, aber sie wussten gar nicht, wie es weitergehen wird. Jesus war noch nicht im Himmel beim Vater, der Heilige Geist war noch nicht da. Und jetzt war die Frage, was ist jetzt dran, was ist das Gebot der Stunde, was sollen wir denn jetzt eigentlich tun? Verunsicherung und sie waren in eine große Krise geraten. Denn alle hatten eine gemeinsame Sache hinter sich. Alle hatten Jesus verraten, in unterschiedlichem Maß. Petrus war noch ein bisschen überzeugter von sich und hat gesagt, ich bleibe auf jeden Fall an deiner Seite. Aber was gleich war bei allen Jüngern, alle hatten Jesus verlassen. In seiner dunkelsten Stunde war keiner von seinen Jüngern an seiner Seite. Sie hatten alle Angst bekommen, hatten alle die Flucht ergriffen. Und das schleppten die Jünger jetzt mit sich rum. Sie hatten ihren besten Freund verraten in der Stunde, wo er sie eigentlich am dringendsten gebraucht hätte. Und gleichzeitig war es nicht mehr so wie früher. Er war nicht mehr da. Er hatte mit ihnen noch nicht drüber geredet. Er war ihnen begegnet, aber irgendwie wussten sie nicht, wie es weitergeht. Ich denke, es standen viele Fragen im Raum. Viele Zweifel, viele Selbstzweifel, viele Selbstanklagen. Wie wird es weitergehen? Und sie waren nicht nur in so einer schlechten Phase, wo man wusste, das geht schnell vorbei, sondern sie waren an einem Tiefpunkt angekommen. Sie steckten in einer richtig großen Krise. Und wir befinden uns ja auch immer wieder in Krisenzeiten. Das Thema kommt gerade öfters dran, aber mir geht es persönlich so und man hat ja auch immer einen Zugang zu Themen, die einen gerade selber beschäftigen. Ich merke das auch, das was in den letzten 2 Jahren war und wie es jetzt wird, wie sich die Dinge weiterentwickeln. Es ist nicht mehr so wie früher, aber man weiß auch nicht, was wird kommen. Mir geht es so, dass mich da manchmal die Verunsicherung packt und ich frage mich, wie wird es denn weitergehen? Die großen Weltkrisen, die Krisen auch im eigenen Leben. Und da habe ich in diesem Text auch für mich persönlich Hilfen gefunden, wie Jesus den Jüngern begegnet. Und ich erlebe das auch so in diesen Tagen gerade, dass ich Jesus auch erlebe, wie er in Krisen begegnet. Und das möchte ich gern einfach mit Ihnen teilen. Jemand hat mal gesagt, man kann so von 4 großen Krisen sprechen. Und ich fand es irgendwie ziemlich gut. Die eine große Krise ist Verlust. Man hat einen Menschen verloren, der einem nahe am Herzen liegt, den man sehr geliebt hat. Und das kennen Sie vielleicht auch aus Ihrem eigenen Leben. Und man vermisst diese Person schmerzlich und man weiß, es wird nicht mehr so wie früher werden. Man kann nicht sagen, man wartet und dann wird alles wieder gut. Diese Person ist nicht mehr da. Und man leidet dran. Und es kann einen in eine große Krise stürzen. Die nächste Krise ist die Vergänglichkeit. Das merken wir, wenn uns Menschen verlassen, die wir sehr lieben, dass unser Leben begrenzt ist. Das merken wir, wenn körperliche Kräfte abnehmen, wenn wir krank werden, wenn wir älter werden. Es wird auch nicht mehr so, wie es mal war. Wir werden nicht immer stärker. Meine Haare werden auch grau. Die Alterserscheinungen kommen. Und man merkt, unser Leben ist vergänglich. Und es kann auch ziemlich schmerzen und uns in eine Krise stürzen, zu wissen, unsere Tage sind begrenzt und irgendwann wird unser Leben hier auf der Erde zu Ende sein. Es wird nicht immer so weitergehen, wie es mal war. Unser Leben ist begrenzt, unser Leben ist vergänglich und das haben die Jünger auch erlebt. Sie haben gesehen, ihr Meister, ihr Freund, ihr Herr, den sie geliebt haben, der stirbt plötzlich am Kreuz. Der hat sie verlassen. Sie haben Verlust erlebt und gleichzeitig auch die Vergänglichkeit. Sie haben es erlebt, dass er am Kreuz stirbt, dass er sein Leben lassen muss und gleichzeitig wurden sie auch mit ihrer Vergänglichkeit konfrontiert von ihrem Leben. Und die dritte Krise, die sie ganz krass erlebt haben, ich habe schon mal erwähnt, ist das Versagen. Und vielleicht kennt ihr das auch aus eurem eigenen Leben. Auch das Versagen kann einen in eine richtig große Krise stürzen. Man hatte ganz andere Erwartungen von sich selber. Und plötzlich kommt man in eine Situation, wo Illusionen, die man auch über sich selber hatte, zerplatzen und wo man merkt, ich bin zu Dingen fähig, damit hätte ich eigentlich gar nicht gerechnet. Petrus war felsenfest von sich überzeugt, wir hatten es heute Morgen in der Schwesternandacht, er hat gesagt, ich werde dich nie und nimmer verlassen. Und um das Jesus noch zu beweisen, hat er Jesus verteidigt, als Jesus festgenommen wurde im Garten Gethsemane, war Petrus derjenige, der sein Schwert genommen hat und dem Malchus das Ohr abgehauen hat. Er war aktiv und er war davon überzeugt, wenn Jesus denkt, ich werde ihn nicht verlassen, ich werde Jesus zeigen, ich setze mich für ihn ein und ich werde kämpfen. Natürlich kriege ich das hin. Und ein paar Augenblicke später dreimal, ich kenne diesen Mann doch nicht, nee, ich hatte doch mit diesem Mann nichts zu tun. Und der Hahn hat schon einmal gekräht und er kommt nicht ins Nachdenken. Er verrät Jesus dreimal. Und plötzlich zerplatzen die Träume, die er über sich selber hatte, die Vorstellungen, die Illusionen und er merkt, was in ihm wirklich steckt. Und es kann sehr wehtun, wenn man merkt, man ist gar nicht so fromm, man ist gar nicht so heilig. Man kann Dinge denken, das sieht vielleicht gar niemand, aber wo man selber über sich erschrickt, zu was man in der Lage ist. Oder man merkt, dass man andere Menschen verletzt, dass man schuldig wird an anderen und man kann es nicht einfach wieder gut machen. Da bleiben auch im Miteinander Brüche und Scherben zurück. Und man hätte sich gewünscht, anders zu reagieren, aber man kann es einfach nicht mehr rückgängig machen. Und man weiß auch, es wird nicht mehr so werden, wie es mal war. Und man weiß, ich habe selber meinen Teil dazu beigetragen. Das Versagen, das eigene Versagen, kann einem ziemlich zu schaffen machen. Und die Dinge sind nicht mehr zurückzudrehen. Und dann gibt es noch eine vierte Krise, die taucht hier im Text nicht auf. Aber das kann der Verdruss sein. Es kann sein, es geht einem gut, aber irgendwie verliert man den Sinn im Leben. Man lebt so vor sich hin, man geht so routiniert zur Arbeit, macht vielleicht seine Arbeit auch gerne, aber das Alltägliche holt einen so ein und man denkt, was tue ich denn hier eigentlich? Was hat mein Leben eigentlich für einen Sinn? Ich weiß nicht, ob Sie sich in der ein oder anderen Situation und Krise wiedergefunden haben. Als ich mich vorbereitet habe, habe ich an ein Lied denken müssen von Gerhard Schnitter. Der hat es so festgehalten, das fand ich ziemlich gut. Festgefahren, ausgebrannt und nicht mehr froh. Manchmal auch total verrannt, niemand kennt mich so. Viele Fragen, Zweifel quält, was ist nur los? Habe ich denn falsch gewählt, was fehlt mir denn bloß? Immer müssen, nur gehetzt. So läuft es halt, oft verletzend, weil verletzt, alles ist so kalt. Die Worte fassen auch nochmal die verschiedenen Krisen auf, was man auch denken kann in solchen Situationen, was in einem losgeht, die Frage, wie wird es nur jetzt weitergehen? Wenn wir am Tiefpunkt des Lebens angekommen sind, wenn die Träume, die wir von uns selber hatten, zerplatzt sind, wenn wir merken, unser Leben ist begrenzt und vergänglich und vieles, was wir mal tun wollten, können wir gar nicht mehr machen. Und Menschen, die wir lieben, haben uns verlassen, dann stellt sich die Frage, wo ist da eigentlich Jesus in dem Ganzen? Jesus zeigte sich seinen Jüngern. Jetzt gehe ich nochmal kurz zurück. Ich wollte noch auf was anderes eingehen. Ich habe einen kleinen letzten Teil vom Satz nämlich vorhin ausgelassen. Sie gingen zurück an den See Genezareth. Sie tun das, was sie immer tun. Wenn man in die Krise gekommen ist, wenn plötzlich der Boden ins Wanken gerät, dann tut man das, was einem Halt und Sicherheit gibt und man besinnt sich auf das, was man kann. Und wo man denkt, da bin ich stark, da kriege ich wenigstens noch was auf die Reihe. Wenn ich auch sonst keinen Halt mehr und keine Sicherheit habe, irgendwas gibt es doch noch. Und bei den Jüngern waren das die Boote und die Fische. Es waren alles erfahrene Fischer, die sieben Jünger, die sich auf den Weg nach Galiläa gemacht haben. Und was machen sie? Sie beschließen, wir fischen. Wir tun das, was wir immer gemacht haben. Irgendwas müssen wir jetzt machen und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und dann nochmal die krasse Niederlage, die zu dem allem, was ich schon genannt habe, kommt. In dieser Nacht fingen sie nichts. Selbst das, worin sie eigentlich Profis waren, was sie im Schlaf konnten, das klappt plötzlich nicht mehr. Nicht mal mehr das. Sie sind am Tiefpunkt angelangt. Und ich habe es gerade schon gesagt, der Tiefpunkt wird zum Ort des Treffpunkts. Ich fand es spannend, wenn man in die Verse reinschaut. Vers 14 habe ich jetzt noch nicht gelesen. Aber es taucht an dieser Stelle dreimal auf, Jesus offenbarte sich. Jesus offenbarte sich, er offenbarte sich so und am Ende dieser Begebenheit kommt nochmal, Jesus offenbarte sich. Und ich habe den Text mal unter dieser Frage angeschaut, wie offenbart sich Jesus seinen Jüngern in dieser Krisensituation, als sie unten sind an ihrem Tiefpunkt, wie begegnet er ihnen? Und ich habe mich so drüber gefreut und ich habe das ja gerade gesagt, dass ich das auch so bei mir persönlich erlebe, dass Jesus einem an Tiefpunkten nochmal auf eine ganz besondere oder auf eine faszinierende Art begegnend und erscheint, wie wir es gar nicht erwarten würden. Und da möchte ich jetzt gerne noch die weiteren Verse lesen, die Verse 4 bis 14. Da geht es weiter. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen, denn solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten, auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt, wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es, denn sie wussten es, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschienen war, nachdem er von den Toten auferstanden war. Am Tiefpunkt offenbart sich Jesus seinen Jüngern. Wenn man manchmal so einen Text hört, geht es relativ schnell. Ich möchte mal gerne noch mal ein paar Augenblicke die Folien hier stehen lassen oder Sie können selber in der Bibel nachlesen. Was können Sie denn im Text entdecken? Wie offenbart sich Jesus in dieser Situation seinen Jüngern? Und Sie können sich mal überlegen, mit was für einer Reaktion hätten Sie gerechnet oder wie würden Sie reagieren nach dem allem, was Sie mit Ihren Freunden erlebt haben, wie Jesus da damit umgeht. Und wer gerne auch wieder laut was sagen möchte, kann gerne laut was sagen. Ich finde es auch immer schön, wenn man ein bisschen was voneinander mitkriegt. Ich sage es dann einfach durchs Mikro durch, dass es jeder hören kann. Ja, also Jesus versorgt sie mit dem, was sie brauchen. Er ermutigt sie. Wo entdecken Sie das im Text? Was würden Sie sagen? Fürsorglich, er ist Gastgeber. Ich gehe jetzt mal einfach weiter, weil es ist auf zwei Folien. Ich möchte jetzt noch mal auf ein paar Aspekte eingehen, die mir auch wichtig geworden sind. Manches wurde schon genannt. Wie offenbart sich Jesus und was offenbart er uns? Diese beiden Fragen habe ich mir jetzt noch mal gestellt und unter dem Aspekt den Text angeschaut. Und was mir wichtig geworden ist als erstes, Jesus geht einen Weg mit uns. Wir lesen in Vers 4, als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer. Und jetzt kommt was Spannendes, die Jünger erkannten ihn nicht. Jesus steht am Ufer da und die Jünger erkennen ihn nicht. Sie schütteln den Kopf. Man stellt sich die Frage, warum haben die den Jesus nicht erkannt? Ich habe gedacht, vielleicht war noch die Dämmerung, die Morgendämmerung so stark, sie waren so weit weg und haben nur seine Umrisse gesehen, es hätte auch ein anderer Mann sein können. Sie haben nicht mit ihm gerechnet. Die Emmaus-Jünger, die sind mit Jesus einen Weg gegangen, die haben Jesus auch gekannt, die haben ihn auch nicht gesehen. Genau. Und dann habe ich bei mir gedacht, ja, mir geht es oft auch so, wenn ich in einer Krise bin, wenn ich Fragen, wenn ich Zweifel, wenn ich Ängste und Nöte habe, wie oft geht es mir dann auch so, dass ich gar nicht mehr erkenne, dass Jesus da ist. Da ist manchmal der Blick so zu, wie in so einem Tunnelblick. Man nimmt ganz wenig wahr und man sieht auch gar nicht mehr, dass Jesus da ist. Er hat ja auch uns versprochen, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Aber manchmal ist das, was uns umgibt, unsere Realität, das, was wir fühlen, in den Krisenzeiten so ganz anders. Und Jesus scheint weit, weit weg zu sein. Und wir erkennen ihn nicht, wie die Jünger auch nicht. Und ich fand es an der Stelle total spannend, dass Jesus nicht am Ufer steht, ihnen winkt und sagt, hallo, ich bin's, kommt schnell her, oder sich zu erkennen gibt, sondern dass er einfach dasteht. Er ist am Ufer da und er geht mit seinen Jüngern einen Weg. Und da habe ich gedacht, das kenne ich genauso. Manchmal braucht es einen relativ langen Weg, gerade wenn man auch weit unten ist in der Krise, bis man das wieder glauben kann, bis man das erleben kann, bis man das fassen kann, dass Jesus da ist, dass man ihn aufs Neue erkennen kann und dass man das wieder neu mit dem Herzen auch glauben kann, dass er da ist. Und ich staune darüber, wie geduldig Jesus ist, dass er uns Zeit gibt und dass er uns auf unserem Weg begleitet. Und dass er bei uns ist, wie er auch bei den Jüngern am Ufer stand. Und dann tut Jesus was Nächstes. Er offenbart den Jüngern, er offenbart uns, wer wir sind. Als es Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Jesus hätte auch sagen können, er hätte sich zu erkennen geben können, kommt, ich sehe, ihr seid völlig am Nullpunkt, ihr habt nichts gefangen, ihr seid frustriert, nicht mal das, was ihr immer gekonnt habt, könnt ihr nicht. Jetzt kommt erst mal mit Frühstücken zusammen und ihr könnt euch stärken. Im Text danach kommt, er hatte Brote und er hatte auch Fische, er hätte ja auch für alle genügend gehabt. Und ich fand es spannend, dass er die gleiche Frage stellt, die er schon mal gestellt hat, beziehungsweise jetzt die gleiche Situation kommt, die die Jünger schon kannten. Habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Und dann müssen die Jünger die peinliche Sache zugeben, sie haben nicht mal einen einzigen Fisch, es reicht nicht mal für ein Frühstück. Zum Verkaufen schon gleich dreimal nicht, aber sie können sich nicht mal selber davon ernähren. Sie müssen ehrlich eingestehen, dass sie nichts von sich selber aus tun können. Sie werden vor Jesus ehrlich. Und es ist das, was an diesem Tiefpunkt auch in unserem Leben passieren kann, dass wir vor Jesus ehrlich werden. Dass wir uns nichts mehr vormachen, dass wir ihm nichts vormachen und dass wir ihm sagen, nee, ich bin am Tiefpunkt angekommen. Ich habe gemerkt, aus eigener Kraft schaffe ich es nicht. Und wenn wir an solchen Punkten in unserem Leben ankommen, dann zeigt uns Jesus, wer er ist. Und da kommen wir jetzt gleich drauf. Also das ist so ineinander verwoben. Aber ich habe noch hier was rot markiert. Jesus spricht seine Jünger mit Kindern an. Das tut er ganz selten. Und da habe ich gedacht, Kinder, Frühstück, da klingt bei mir, so ruft eine Mama, die die Kinder zum Frühstück ruft. Und mich hat es so gefreut, Jesus hält den Jüngern keine Standpauke. Er kritisiert sie nicht, er ist nicht von ihnen enttäuscht, sondern er lädt sie zu sich ein. Kinder, kommt. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. So ist unser Gott. Am Tiefpunkt ist er uns nahe mit seinem Trost und lädt uns ein, mein Kind, komm zu mir. Ich sehe dich, ich weiß, was du brauchst. Ich habe alles für dich vorbereitet. In den Abschiedsreden im Johannesevangelium, das ist die einzige Stelle, wo Jesus seine Jünger auch Kinder nennt, wo er sagt, ich werde von euch gehen und ihr werdet traurig sein. Eine kleine Weile werdet ihr traurig sein, aber dann wird sich eure Traurigkeit in Freude verwandeln. Jesus zeigt uns, wer wir sind. Und das macht er hier auch nochmal auf eine ganz faszinierende Art und Weise. Nicht, indem er seine Jünger, sage ich jetzt mal, anpredigt, ihnen eine Standpauke hält. Aber in dem Bibeltext lesen wir von ganz spannenden Details. Als sie aus dem Boot stiegen und an das Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten, auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Wenn in Bibeltexten was erwähnt wird, hat es immer eine besondere Relevanz. Und ich finde, hier ist spannend, was uns begegnet, das Kohlenfeuer, Brot und Fisch. Und jetzt könnte man wieder eine Runde machen, Brot, Fisch, Kohlenfeuer, und dann wären wir wieder bei ganz unterschiedlichen biblischen Texten, und die Jünger, die haben sich erinnert. Da mussten gar keine Worte gemacht werden. Brot und Fisch taucht oft auf, aber die zentrale Geschichte, was haben wir, um 5000 Leute satt zu machen? Eigentlich gar nichts. 5 Brote, 2 Fische reicht nie und nimmer. Die Jünger haben erlebt, Jesus kann mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 Männern satt machen. Und ich glaube, das ist nicht zufällig, dass das hier so betont wird, dass auf dem Feuer Fische waren und das Brot zu essen gab. Jesus will seine Jünger daran erinnern, wer sie sind. Sie sind diejenigen, die noch 5 Brote und 2 Fische zusammenkratzen konnten, beziehungsweise einen kleinen Jungen gefunden haben, der das hatte. Und es ist eigentlich nichts. Ich habe eigentlich nichts. Was habe ich schon? Eigentlich habe ich nichts zu bringen. Und es wird uns am Tiefpunkt auch bewusst, was habe ich denn eigentlich schon mit meinem kleinen Leben? Ich kann gar nicht viel bringen. Auch das müssen sich die Jünger eingestehen. Wie gesagt, die Netze bleiben leer, wenn sie aus eigener Kraft fischen. Es reicht einfach nicht. Was Petrus erkennt, das Kohlenfeuer, das riecht er, das sieht er. Und nur in der Geschichte von seiner Verleugnung taucht das Kohlenfeuer auf, und an dieser Stelle, sonst taucht es im Neuen Testament nie mehr auf. Und auch das ist so eine Erinnerung, der Geruch, die Kohlen, das Feuer. Nicht, dass wir nichts zu bringen haben, nichts von uns selber machen können, sondern dass wir sogar noch über uns selber enttäuscht sind, uns hoch überschätzen, was wir tun können, was wir machen können. Aber wenn wir ehrlich sind, was können wir eigentlich bringen? Und viel öfters hinterlassen wir Scherben, wie dass wir irgendwas Tolles oder Produktives tun. Daran erinnert das Kohlenfeuer, an das Versagen. Jesus redet nicht viel, aber durch das, was die Jünger erleben, werden sie mit dem konfrontiert, was sie getan haben und wer sie sind. Und dann ist das Spannende, Jesus bleibt nicht stehen, sondern er zeigt den Jüngern, er zeigt uns, wer er ist. Wieder mit einer Begebenheit. Wieder redet er fast gar nichts. Eine bekannte Geschichte, ganze Nacht nichts gefangen, völlig kraftlos, frustriert, hat Petrus doch auch schon mal erlebt in seinem Leben. Ganz am Anfang war genau die gleiche Situation und jetzt passiert es hier wieder. Auf dein Wort hin hat Petrus damals gesagt, die ganze Nacht nichts gefischt, aber auf dein Wort hin wage ich's. Und da kommt jetzt gar keine Reaktion von den Jüngern, gar kein Kommentar. Sie gehen einfach, werfen ihre Netze aus und genau dasselbe Wunder passiert, Netze voll mit Fischen. Und jetzt wird es der Letzte kapiert haben. Es kommt nicht auf unsere Muskelkraft drauf an, auf unsere Fähigkeiten, dass wir Fischer sind. Es kommt nicht darauf an, was wir Jesus bringen können. Es kommt nicht auf unser Tun an, sondern Jesus ist der, der das Entscheidende tut. Er ist der, der uns beschenkt. Er ist der in unserem Leben, der aus unserem Leben etwas machen will zum Lob seiner Herrlichkeit. Das müssen nicht wir selber tun und das können wir selber gar nicht tun. Aber Jesus sagt, bei den Jüngern war es damals noch nicht so, wenn man ein paar Seiten weiterblättern, an Pfingsten hat es stattgefunden. Da erleben die Jünger das auch ganz krass, was passiert, wenn Jesus in uns kommt. Wenn Gottes Geist in uns wirkt, dann passiert Großes. Und das kriegen wir nicht aus eigener Kraft hin. Das erleben die Jünger an dieser Stelle. Jesus zeigt ihnen das, was das Zentrale, was das eigentlich in eurem Leben ist, ist die Gemeinschaft mit mir. Deswegen lädt er sie zu sich ein. Kommt her, kommt, es ist alles bereitet. Sagt er auch in den Gleichnissen beim großen Gastmahl. Ich habe das Entscheidende getan. Ich bin für euch am Kreuz gestorben. Eine größere Liebestat konnte ich doch gar nicht mehr tun. Ich habe doch schon alles für euch getan. Ich kenne euch doch. Ihr müsst euch selber nichts vormachen und mir könnt ihr dreimal nichts vormachen. Ich habe alles für euch getan. Und ich habe euch das Leben geschenkt und ich will mein Leben in euch geben. Und dann dürft ihr erleben, wie ich in eurem Leben handle und wie ich in eurem Leben mit dem, was ich für euer Leben mir vorgenommen habe, zum Ziel komme. Jesus begegnet seinen Jüngern am Tiefpunkt und der Tiefpunkt wird für sie zu einem Treffpunkt mit ihm. Sie lernen Jesus auf ganz neue Weise wieder neu kennen und kapieren es mal wieder. Und ich merke das, wie oft ich selber kapieren muss, nicht ich, sondern er. Er tut das Entscheidende. Und für ihn ist das Größte, wenn er mich einlädt und sagt, komm, komm zu mir, wenn ich dann zu ihm komme und wenn ich mich von ihm beschenken lasse. Mit Netzen, die brechend voll sind, mit einem Frühstück. Er hat alles vorbereitet und das finde ich so krass. Jesus bereitet auch uns ein Frühstück vor. Er weiß, was wir brauchen. Und er gibt uns das, er möchte uns neu beschenken. Doch dann kommst du, Jesus. Es bleibt nicht beim Tiefpunkt. Es kommt zur Begegnung mit Jesus, dass er sich offenbart und dann wird der Tiefpunkt zum Treffpunkt. Und jetzt hören wir noch gemeinsam das Lied an von Gerhard Schnitter, Doch dann kommst du, Jesus. Ja, es sind einfach noch ein paar Augenblicke Zeit, dass jeder persönlich mit Jesus reden kann und dann bete ich noch laut. Jesus, ich danke dir, dass du unser Leben kennst, dass du auch das Leben mit Höhen und Tiefen kennst. Du hast dasselbe erlebt, als du hier auf der Erde warst. Du hast es erlebt in deinen dunklen Stunden und ich danke dir, dass wir das auch erleben dürfen, dass am Tiefpunkt, wenn wir vielleicht über uns selber, über unser Versagen verzweifelt sind und traurig sind, wenn wir unter der Vergänglichkeit leiden, dass unser Leben hier begrenzt ist und uns das schmerzt, wenn wir Menschen vermissen oder wie auch immer unsere Situation aussieht. Ich danke dir, dass du da bist und dass du uns da verstehst und dass du den Weg mit uns gehst, dass du an unserer Seite bist, Herr. Und du weißt, wem das heute vielleicht hier schwerfällt zu glauben, ich bitte dich einfach, dass du dich da ganz neu zeigst und offenbarst und wirklich die Gewissheit schenkst, dass du da bist. Und ich danke dir, dass du möchtest, dass unsere Tiefpunkte zu Treffpunkten mit dir werden, wo wir das, was in Brüche geraten ist, wo wir versagt haben, wo wir es bei dir abgeben dürfen und wo wir das erleben dürfen, dass du uns wirklich neu belebst, dass du Schuld vergibst, und dass es weitergeht, dass du uns das nicht vorhältst, weil du ja das eh schon gewusst hast, aber dass wir weitergehen dürfen und dass wir das erleben dürfen, dass du in uns das Eigentliche tust. Und ich danke dir, dass du so gut bist, dass du uns auch so überreich beschenkst, dass wir zu dir gehören und dass wir mit dir alles bekommen haben. Und danke, dass du uns das auch in der nächsten Woche schenken kannst, dass das unsere Woche prägt, dass wir uns darüber freuen und dass wir dich erleben, dass du in uns lebst und dass wir mit dir in Gemeinschaft leben dürfen. Ich danke dir dafür von ganzem Herzen. Amen. Ja, jetzt habe ich noch ein paar kleine Infos. Zunächst die Einladung. Nächste Woche ist hier wieder Bibelstunde mit Schwester Karin Rudis. Und die Woche drauf wird dann keine Bibelstunde sein, weil da ist ja das Mitarbeiter-PJT oben dann auf der Wiese. Ja, und dann spreche ich uns noch den Segen zu. Wer mag, kann gern dazu auch aufstehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Jetzt wünsche ich euch eine gute Woche.